Willen, warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau.
Hallo, guten Tag, die Damen. Professor Dunn, ich bin Leiter dieses Forschungslabors für Geschwindigkeitsmessungen von genmanipulierten Spermien. Und ich habe gehört, Sie haben sich bei mir beworben, ja? Haben Sie denn gewisse Referenzen vorzuweisen, meine Damen? Ich hoffe nur, dass Sie das können. Ja? Also, das werden wir ja sehen. Sie werden verstehen, ich kaufe keine Katze im Sack. Es ist mir sehr viel daran gelegen, meine Forschungen über die Spermien mit ausgezeichnetem Material fortzusetzen. Also, die Männer müssen spritzen und dazu brauche ich hervorragende Frauen, verstehen Sie? Nun, dazu ist es natürlich sehr wichtig, welche körperlichen Voraussetzungen Sie mitbringen. In dieser Straßenkleidung kann ich mir kein richtiges Bild von Ihnen machen. Und deswegen würde ich vorschlagen, ziehen Sie sich bitte gleich einmal um, seien Sie so nett. Sehr schön. Mein Gott, hoffentlich sind diese beiden wirklich die richtigen für mich. Naja, schlecht sind sie ja nicht.
Schlecht sind sie ja nicht.
Ja, damit muss er klarkommen, Dr. Spermium. Hat er eigentlich seinen Namen jemals gesagt?
Nein, das ist einfach nur es ist der Herr Professor. Wie man das halt so macht.
Der Herr,
ne?
Professor Dr. Fick.
Ja.
Ach, Reini. Ohne Scheiß, ich weiß ja nicht, bis wann du die Spermaklinik noch ausspielen möchtest, aber ich habe das Gefühl, dass wir jetzt wirklich alle Sprachanteile davon auch mitbekommen haben.
Ist ja, unfassbar. Ja, werden wir. Das Schöne ist ja, die stehen alle immer für sich. Die kann man so nehmen.
Das sind Selbstläufer, Reini Bär, das sind Selbstläufer. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Alliteration am Arsch. Ich bin ein bisschen angeschlagen, auch Titanen stolpern mal, aber sie werden natürlich niemals fallen.
Oh Gott, wo hast du den denn ausgegraben, Alter?
Was ist denn? Mein Gehirn ist ein Alan Turing Supercomputer. Ich möchte nicht, dass du
in Frage stellst, wo ich sowas...
Ich möchte nicht, dass du hinterfragst, wo ich Sachen ausgrabe. Ich liege hier mit einem nassen Lappen auf meiner Stirn, denn ich leide unter Kopfpein. Ich habe Pinne im Kopf, Kopfschmerz, Kopfpein. Ja, ich habe Kopfschmerz.
Wenn dein Kopf wäre, würde ich auch leiden.
Ich habe mich irgendwie verzogen beim Umzug. Ich habe ja so viel mitgeräumt.
Ich wollte gerade sagen, während du den Leuten gesagt hast, ja, die Kiste bitte darüber.
Ja, ich musste meinen Kopf teilweise so heftig drehen während ich den gesagt habe, wo sie Sachen mittragen.
Die waren so schnell, ne?
Die waren so schnell, ja. Das war richtig anstrengend für mich und da habe ich mir irgendwie was verzogen und seitdem ist wirklich nicht gut. Oh Mann, ey, mein Kopf. Ich habe mir schon wieder eine Ibo gedrückt, aber nicht den ersten Tag. Vielleicht brauche ich noch eine. Jetzt gleich, ich bin kurz davor, mir Zäpfchen zu geben. Boah, ey. Weißt du, worauf wir in unserer Werbung im Intro angespielt haben?
Ein
deutsches Phänomen, und ich spreche jetzt nicht von dir, nein, vom Farming-Simulator. Warum du ihn nicht Landwirtschaftssimulator genannt hast, weiß ich übrigens auch nicht.
Weil Farming-Simulator im Briefing stand und dir ist klar, dass diese Werbung irgendwann wahrscheinlich nicht mehr an dieser Stelle ist.
Wen juckt das, Reinhard? Also es gab irgendwann mal Zeiten,
ja, da in denen, ja eine
vor,
Werbung.
Bevor ihr das, was, nee. Keine Ahnung, jetzt habt ihr gerade was für Milupa Frühstückskäse oder was weiß ich gehört, ist mir egal. Jedenfalls gab es mal einen Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit, in dem von dem, was ich gerade erzähle, Werbung für den Landwirtschaftssimulator lief, den der alte Nerd Remford eben Farming-Simulator genannt hat, weil er ja so ein texanischer Weizenfarmer ist. Und da muss ich dir mal eine Geschichte davon erzählen, wie ich über die Gamescom lief mit meinen Buddies Chris und Martin und so. Und da gibt es ja alles auf der Gamescom, alles, also wirklich alles. Da laufen Frauen mit Katzenschwänzen rum, da ein Cosplay-Area, da gibt es eine riesige Anwerbstation von der Bundeswehr, direkt rechts wird das neue Battlefield oder Call of Duty vorgestellt.
Mit der Bundeswehr, die durften bei der Republika und so, dürfen die nie aufs Gelände und machen den Stand dann immer gegenüber auf der anderen Straßenseite, wie so Kinder, die man nicht beim Spielen dabei haben will.
Genau. Dann mache ich das halt alleine. Ich stehe so alleine mit so einem Fußball neben so einem leeren Tor und schieße immer gegen die Wand.
Ich finde die Werbung von der Bundeswehr auch immer grenzwertig. Ich meine, natürlich zielen die auf junge Leute ab. Ne? Ich meine, wen sonst? Wen sollen die sonst anwerben? Ne?
Ist ja wir wollen alte Nazis. Die damals schon
die sind
mit der...
Die schon da. Nee, die gehen zur Polizei.
Nein,
böse Vorurteile. Nein,
warte mal, ganz nein, kurz. Nein. Da geht aber gerade der Ticket-Counter in meinem Mailpostfach hoch. Natürlich gibt es in unseren deutschen Ordnungsbehörden niemanden, aber auch niemanden, der rechtes Gedankengut vertritt. Also außer der Chef früher,
das würde ich mir nicht anmaßen,
aber der hat sich verzeiht. Ja, auch der ist nur missverstanden. Der ist eigentlich ein netter Typ. Der sieht original aus wie so eine Simpsons-Karikatur. Ich finde, der ist schon gar nicht mehr in Richtung. Weißt du, wie der aussieht? Jetzt fällt es mir gerade auf, wo ich drüber nachdenke. Hans-Georg Maaßen sieht aus wie Totwart von der Gummibärenbande. Es gibt doch Herzog Ickzorn. Voll. Es gibt doch Herzog Ickzorn, der hat so Goblins bei sich und dann hat er auch immer so einen kleinen verschmitzten Totwart, Todi an seiner Seite. Und diese Mundwinkel, die Hans-Georg Maaßen hat, die hat auch Totwart. Vielleicht ist es ein Cosplay, vielleicht ist Hans-Georg Maaßen ein Gummibärenbanden-Cosplay und Björn Höcke soll eigentlich Herzog Ickzorn sein. Ich mochte Herzog Ickzorn immer gerne. Nein, Iggy, wir können die Gummibären nicht fressen.
Also ich
habe so lange nicht gesehen.
Ich finde, Maaßen sieht aus wie eine Mischung aus Dr. Seltsam und Himmler.
Ehrlich, okay, du hast gewonnen, das stimmt. Das ist wirklich, das ist auf jeden Fall noch eine Mischung aus, oh Gott.
Ja, ist,
ja,
das
ist
so.
Halt ein evil shit, ne? Aber ich wollte jetzt raus auf den Landwirtschaftssimulator. Man läuft da drüber und dann auf einmal, wenn du durch diese Hallen läufst, vollgepackt mit, keine Ahnung, das 10. Call of Duty, das neue Lara Croft, Tomb Raider, Spider-Man, stehst du halt einfach vor so 4x12 Meter groß, nee, das wäre zu groß, vor so einer Mähmaschine, weißt du, so einer riesigen Mähmaschine halt, einfach die vorne so ein Mähding hat, wie nennt man das da, so eine Dresche
oder so?
Ein Mähdrescher, genau. Und dann hinten halt, aber in Originalgröße. Und daneben sind einfach 8 riesige Leinwände aufgebaut und 60 Computer, an denen du den neuen Landwirtschaftssimulator spielen kannst. Und da stehen dann halt wirklich junge Männer, dann so Hostessen in Latzhose, die so eine Art romantisches Bauernfeeling rüberbringen sollen und führen dich dann an einen Computer, wo du dann halt Landwirtschaftssimulator spielst. Und da habe ich das erste Mal, ich glaube vor 3 oder 4 Jahren gespielt. Das ist ja so ein deutsches Phänomen. Der Landwirtschaftssimulator, das unterschätzt man komplett, wie erfolgreich das ist.
Es ist Hammer. Es ist Hammer.
Ein paar Anteile kann ich auch verstehen. Also zum Beispiel dieses was ja in ganz vielen Videospielen gibt, ne, was anbauen, was abbauen, so, ne, und das ist ja am Ende dann auch nur eine Aufbausimulation, weil am Ende ist egal, ob du ein Haus baust, SimCity-mäßig, oder ob du von mir aus ein Feld anlegst. Der mechanische Teil dieses Spiels, der erschließt sich mir allerdings nicht, weil das ist das, worauf die meisten dann stehen, mit so einem Mähdrescher, dann halt auch einfach konzentrische Kreise oder Bahnen fahren, weil du baust es ja persönlich ab. Ne, also das Getreide. Mhm. Und das habe ich vor Ort gemacht und fand das im Verhältnis zum Wirtschaftspart halt so richtig hart öde, wo ich so gedacht habe, so okay, jetzt bin ich 4-mal ein Maisfeld auf und abgefahren, jetzt müsste aber irgendwie mal gleich irgendwas passieren. So. Und da passiert dann halt nichts.
Ich glaube, das hat so eine ganz eigene Faszination, diese Farming-Simulatoren. Es gibt ja auch den Working Simulator und so. Ich glaube, das ist was für Leute so eine meditative Elemente hat oder so. Genau, oder Kindheitstraum. Also für mich wäre das jetzt auch nicht das Spiel, aber es gibt ja, es gibt Leute, die streamen das bei Twitch. Es gibt auch Landwirte, die sich eine Kamera in den Trecker geballert haben und bei Twitch streamen, während sie einfach übers Feld fahren und da ein bisschen von der Landwirtschaft erzählen. So, finde ich super cool, dass sie von ihrem Beruf und so weiter erzählen. Trotzdem frage ich mich, wie sich das so lange trägt und wie viel 1000 Leute sich das angucken. Super krass. Du müsstest mir einen Gefallen mal kurz tun. Google mal bitte Landwirtschaftssimulator auf deinem Rechner. Ja. Also Landwirtschafts- und nächstes Wort Simulator.
Auseinandergeschrieben in dem Fall?
Ja, bitte.
Okay.
Also zwei Worte, Landwirtschafts- und dann Simulator. Ich will nur wissen, ob du die gleichen Ergebnisse bekommst wie ich.
Okay. Ah ja, ich hatte das Internet ausgemacht. So, guck an, warte, ich mach's wieder an für dich.
Das ist schön. Okay. Danke, lieber Bielendorfer. Du hast letztens auf Facebook ausgemacht, ne?
So. Landwirtschaftssimulator.
Hast du,
ja.
Ne? So, und ja. Du hast ja jetzt garantiert auch rechts eine Anzeige, was dir angezeigt wird, ne? Anzeigen einkaufen. Werden dir da auch komische Sachen angezeigt?
Also, da wird mir ein Farm-Sim-Controller von Zytec angezeigt, wo man wirklich zu Hause den Bagger nachspielen, den Dings nachspielen kann, so richtig mit so einem, Ja, keine Ahnung, mit so einem Pult, mit so 20 Knöpfchen, also witzig, wie man das bei Flugdings kennt.
Das wird mir nicht und dann angezeigt. Wird mir
dann wird mir der Erler-Zimmersimulator für zervikale Dilatation, ja, genau, und Verstreichen angezeigt. Was zum Teufel, Reinhard, ja, was ist das?
Ich frage mich auch, was soll ist das? Ich habe das angeklickt und mir das angeguckt. Reinhard, das ist der Erler-Zimmersimulator für zervikale Dilatation und Verstreichen des Muttermundes. Und
was, es ist ein Koffer voller Vaginas. Ich wollte gerade sagen, da sind ja fünf Muschis bei. Ja. Was ist ein Koffer voller
Vaginas? Es ist ein Koffer voller Vaginas. Was zur Hölle ist denn das? Diese Simulatoren wurden überarbeitet, sodass sie sehr weich sind und ein unglaublich realistisches Griffgefühl und das Erleben der Geburtssimulation verbessern. Ja, ja, Geburtssimulation. Was zur Hölle? Warum wird mir das beim Farming Simulator angeboten?
Ich habe keine Ahnung, weil,
vor allem in einem Koffer.
Weil Landwirte gerne einen Koffer voll Muschis dabei haben.
Nein.
Nein, aber Reinhard, das sieht ehrlich gesagt aus wie das Ed Gain Anfängerset. Sowas. Ja. Also wollen Sie von Ihrem Opfer schon mal was? Es ist jetzt kein Witz. Also wenn ihr, gebt das einfach mal ein. Es ist das erste, was bei Landwirtschafts ohne dann Trennstrich Simulator rauskommt, oder das dritte, vierte an der Seite. Der Erler-Zimmersimulator für Zervikale Dilatation und Verstreichen des Muttermundes.
Es ist aus dem Medizinbedarf.
Also und, ja, Alter, es kostet, also es sind fünf Muschis in der Tasche und es kostet 1311 Euro. Das finde ich die krasse,
ja,
Ansage.
Ja, das, also das ist ja, das ist offensichtlich auch nicht die übliche Flashlight oder so, sondern.
Die Experten-Flashlight. Für einen Kindergeburtstag, also, genau, reinstecken und raten, welche von den fünf das ist. Es sind sogar sechs, so eine Art Looping Louis für Ficker.
Nee, es fällt in diesem Shop, das ist wirklich ein Medizinshop, wo man so Medizin Scheiß kaufen kann, in die Kategorie anatomische Lehrtafeln und Übungsmodelle. Ja, da möchte ich doch mal gucken, was es da noch gibt.
Was soll man denn damit machen?
Ich weiß nicht.
Gibt es wirklich Urologen? Also, wie Geburt üben? Also, nimmst du dir noch so eine Puppe und stülpst das da drüber oder was?
Boah, der Shop ist, entschuldige, aber der Shop ist ein bisschen geil. Geh mal bitte auf den
Ehrlich, ein Shop, wo oben im Header hängt Hygienereinigung, Medizinbedarf und dann Inkontinenz und Pflege.
Ja,
dann
Gott.
Weißt du schon, wir sind auf einem guten Weg. Was ist das denn?
Das, was ich witzig finde, und das könnt ihr auch mal googeln, wenn der da ist, ist Medizinbedarf und dann rechts anatomische Lehrtafeln und Übungsmodelle in der Kategorie, also in der Überkategorie Übungsmodelle. Wenn du da mal hin navigierst, da bekommst du unter anderem ganze Schädel.
Beckenbodenmodelle.
Beckenbodenmodell, ja, super spooky finde ich auch die Erlerzimmer Babypuppe für die Physiotherapie. Das ist einfach so eine Puppe und direkt darunter auf jeder Party gern gesehen, der Eulerzimmer erweiterte Fußprobleme Modell. Das ist einfach so ein Fuß mit Fußpilzen.
Reini, halt dich fest, geh noch mal ein bisschen runter. Das Erlerzimmer Akupunkturfigurmodell Pferd.
Alter, ist das...
Falls du dir zu Hause einfach mal ein Pferd akupunktieren willst, wenn du abends zu deiner Frau sagst, hörst du was? Wir können ja irgendwie mal einen schönen Abend machen. Ich hätte Bock, dass wir einfach mal... Oh, Reinhard, jetzt wird es richtig creepy. Noch ein Stück drunter ist der Erlerzimmer-Beckenmodell zur Demonstration des Geburtswegs.
Das sieht aus wie eine Lampe aus irgendeinem schrägen Gothic-Club. Da ist so ein Boden mit so einem Metallding dran und einem kleinen Schädel.
Der an so einem Gummi... Knüppel hängt. Für jeden, der die Serie Hannibal gesehen hat, da gab es so einen Irren, der hat irgendwie aus so Leichenteilen Skulpturen gebaut und genauso sieht das aus.
Ein Stück weiter rechts ein Brustkrebs-Tastenmodell und ohne Scheiß, es sieht aus wie irgendwie so ein Kuchen, den jemand in Tittenform gebacken hat. Ich glaube, in jedem Sexshop gibt es realistische Modelle. Gott. Alter, ist das spooky.
Das Brustuntersuchungsset.
Da sind auch so Stockfotos bei. Hier gibt es auch so ein Skelettmodell.
Reini, halt dich fest. Jetzt kommt's. Ey, Alter, bitte. Die Erlerzimmer Advanced Geri Altenpflegepuppe. Ich kann nicht mehr.
Wo ist die?
Eine nackte Oma mit der Frisur, die daneben liegt. Oh Gott. Und verschiedenen Po-Öffnungen. Man kann eine Vagina oder einen Pimmel dran. Ach du Scheiße. Ach,
Gottchen, it is lebensgroß. Ne, aber da kann ich noch verstehen, das brauchst du halt so für Schulungen oder so, ne? Also für Ausbildung. Ja, ist schon ein bisschen schräg. Aber also es ist unglaublich komisch, sich das in so einem Shop anzuholen, weil die Sachen sehen einfach so unglaublich schräg aus. Also diese Stockfotos, ne? Also
hier ist, der Erler Zimmer abwischbarer Wundbelag in Gelb, 29 Euro im Moment reduziert. Was für Weihnachten für
schön
Oma.
Ist auch, hier wird ein Skelettmodell Hugo mit beweglicher Wirbelsäule verkauft und das Stockfoto ist, wie jemand dieses Skelett auf so einen Medizinball mit dem Rücken legt und mit dem mit dem Skelett Übungen macht.
Rein, das glaubt Alter, uns doch eh das, keine Sau,
Alter,
dass wir
das
uns das gerade, dass wir das gerade durch Zufall gefunden haben. Und das glaubt
auf.
Uns doch niemand. Es hört wirklich nicht auf, sehr irre.
Es gibt das Baby-Hippie-Modell, das ist ein halbes Baby, das hört am Bauch auf. Oh Gott, ist das schräg. Alter, ist das schräg. Man muss sich ja mal überlegen, es gibt Kunstblut kann man auch kaufen. Es gibt ja Firmen, die das herstellen. Ne? Also, wofür es alles einen Markt gibt.
Das Erlerzimmer Diabetes Fußmodell sieht original aus wie auf dem Himalaya Fuß eingeschlafen. So ein schwarzer, abgefaulter Fuß, aus dem Blut rauskommt. Boah, das ist wirklich düster.
Übel.
Das Erler Dicta Modell. Erler empathischer Alterssimulator. Das ist ja, das ist ja nett. Dann kriegt man so einen Helm auf.
Wir empfehlen euch, nachdem ihr bei GamesPlanet nach Spielen geguckt habt, macht ihr hier mal einen kurzen Abstecher hin zu praxi.de und guckt euch mal die Übungsmodelle an. Alter, ist das schräg. Und manche Sachen davon...
praxi.praxy.de, das müsst ihr euch echt geben. Und dann auf Übungsmodelle.
Ich sag mal so, ne, bei manchen Modellen dabei, ne, das Ersatzset Haut und Venen, das ist so alt, dass das Stockfoto noch in schwarz-weiß ist. Wirklich, das ist so ein 70er-Jahre Schwarz-Weiß. Dann gibt es hier noch ein, oh Gott, ein Erler Zimmer Fetus Skelett Modell 30. Woche, okay. Ne? Aber es sieht aus wie ein scheiß Baby-Alien mit so. Gott, ist das schräg. Ich glaube, ich habe noch nie so einen schrägen Shop gesehen. Ich habe schon eine Menge Scheiße im Internet gesehen.
Das ist wirklich richtig schräge Scheiße.
Okay, wir müssen uns davon lösen.
Aber das Krasse ist, dass wir bei Landwirtschaftssimulator da hingekommen sind.
Ja. Oh Gott, ist das.
Du Scheiße. Reini, bitte gib einmal rein. Erlerzimmer, Intra-Ossera Infusionsträger Säugling. Das ist eins der verstörendsten Bilder, die ich jemals gesehen habe.
Es gibt auch Kondomüberzugsübungsmodelle.
Geh bitte mal auf Infusionstrainer Säugling, musst du oben eingeben, dann findest du das. Das ist eine Holzplatte, die endet auf ungefähr Bauchnabelhöhe des Babys und dann steckt der Rest, also Füße und Oberkörper, stecken aus dieser Holzplatte raus, und während irgendein Mann diesem armen Baby gerade eine Spritze in den Fuß rammt.
Ja, während in den Füßen von unten Schläuche reingehen, die irgendwie Blut reinpumpen oder so. Das ist schon schräg. Das ist ein, also... Respekt vor Leuten, die mit sowas trainieren und das dann an richtigen Menschen halt durchführen müssen, ne? Also Pfleger, Ärzte und so weiter.
Ja, jetzt hör mal auf mit der Political Correctness-Variante. Die Hauptfrage ist doch, wenn ein Landwirtschaftssimulator googelt, warum kommt denn ein Koffer voll Muschis bei uns? Warum?
Ich hab keine Ahnung.
Also, was das für ein, verstehe ich nicht.
Ich hab keine. Aber es wäre generell interessant, was einem so Google als Shopping ein, also, ne, wenn, was denn, wenn ich NPD google?
Naja.
Da wird mir kein Shop angezeigt. AfD? Ah, ich habe gedacht, da bekomme ich jetzt so einen sich selbst zerstörenden Fleischwolf.
Gib doch mal AfD-Shop. Gib doch einfach AfD-Shop rein.
Ja, dann kriegst du bestimmt irgendwie so Merch von, ja, was bekommt man denn da?
Ja, aber die haben bestimmt lustigen Merch.
Ja, ist
Handschuhe ist, nur für die rechte Hand oder so.
Ist richtig lustig. Da bekommt man, also das Erste, was ich angezeigt bekomme, ist, wenn ich AfD und Shop eingebe, ist ein T-Shirt. Hier kommt, also ne, da ist drauf, hier kommt 1200 Mal pro Minute Einigkeit und Recht und Freiheit und da drauf ist ein altes Maschinengewehr von den Nazis abgebildet.
Was?
Ja. MG3 Bundeswehr. Ja, könnte auch Bundeswehr sein. Sieht alt aus auf jeden Fall, aber sowas bekommst du angezeigt, wenn du AfD und Shop googelst. Du aber mal ganz ehrlich, haben wir irgendwas oder? Anderes erwartet?
War das jetzt ein Witz?
Nein, das ist kein Witz.
Wenn du AfD und Shop googelst, kriegst du hier kommt 1500 Mal Recht und Freiheit raus und dazu ein Gewehr, also ein Maschinengewehr. Ja, zum Beispiel. Wow. Das ist fertig, oder?
Ja, das ist fertig. Aber wie gesagt, was anderes hat man da ja auch nicht erwartet. Ach.
Reini, da haben wir uns wieder in was reingestellt. Ja, jetzt musst aber, du noch die Frage klären, ja, warum ballert der Landwirtschaftssimulator nee, so hart? Warum, also, Reinhard?
Wie gesagt, ich glaube, das ist sowas Meditatives und irgendwie so Aufbausimulationsspiele haben ja eine eigene Fangemeinde, also von allen möglichen. Also meins ist es nicht, aber ich weiß nicht, wenn du dir hier Animal Crossing anguckst, ich habe es nie gespielt, ich habe es immer nur mal so in Berichten und von Leuten gehört, die das gespielt haben, die davon erzählt haben.
Da aber Animal Crossing hat ja damit nicht viel zu tun, der Landwirtschaftssimulator ist doch sehr trocken, oder?
Ja, aber Animal Crossing ist im Grunde auch sehr trocken, also in Anführungszeichen, hätte ich jetzt also zumindest von meiner subjektiven Erfahrung, der es nur aus Berichten kennt, das hat ja auch kein Spielziel in dem Sinne oder so. Vielleicht ist das dieses Ausleben von Kreativität, so wie Minecraft. Minecraft hat ja an sich auch kein richtiges Spiel. Es ist eine riesige Sandbox, in der du halt Spaß haben kannst. Und vielleicht ist das beim Farming Simulator ähnlich.
Ja, aber es hat ja, also ich denke schon, das ist ein Spielzeug. Also was der Deutsche gerne mag und warum Simulationen auf dem deutschen Markt schon seit jeher, also weißt du, Deutschland war ja früher schon Echtzeitstrategie. Anno kommt aus Deutschland, Anstoß kommt aus Deutschland, also ganz viele dieser Simulationsklamotten kommen aus Deutschland, weil der Deutsche dieses Optimieren von Prozessen, glaube ich, sehr mag. Ich höre ja gern Stay Forever und da wird auch oft drüber gesprochen, wie unterschiedlich Genres in unterschiedlichen Ländern funktionieren. Muss man natürlich kein Genie sein, um zu vermuten, dass Shooter in Amerika total geil ankommen. In Deutschland auch, und es gibt ja auch immer bei Videospielen so Auf- und Abbewegungen, ne? In den 90ern gab es ja zum Beispiel unglaublich, Anfang der 90er, unglaublich viele Adventures, und das drehte sich dann Ende der 90er Jahre, auf einmal gab es gar keine Adventures mehr, also fast gar keine mehr, und jetzt mit der Bewegung zurück zu den, nennen wir es mal, wie heißt es denn, Independent Games, also kleine Studios, die entwickeln, sind auch die Adventures wieder zurückgekommen. Weil dieses Budget, das man damals hatte, um dieses Spiel zu entwickeln, stand kein Verhältnis mehr zu dem, was man rausbekam. Eins der letzten, das damals unglaublich teuer war, war Grim Fandango, was ich auch gekauft habe und was völlig abgekackt ist. Mittlerweile kannst du es auf dem Handy und auf dem iPad spielen und so. Und dann war die Zeit der Adventures auf einmal vorbei. Also es gibt ja immer so Entwicklungen, aber es gibt auch Spielearten, die in unterschiedlichen Ländern besser laufen. Und ich glaube, Simulationen, das ist sowas, da kann der Deutsche einfach total zugreifen. Da hat er richtig Bock drauf. Und deswegen,
optimieren.
Ich glaube, Farming Simulator funktioniert überall, aber in Deutschland besonders gut.
Ja, ich weiß, dass es unglaublich erfolgreich ist und sich am Anfang auch alle gefragt haben, warum zur Hölle, ne, oder wie. Aber das hat ja mittlerweile auch eine gewisse Geschichte, ne? Also das gibt es ja jetzt wie lange? Also die wievielte Version vom Farming Simulator ist das? Jetzt ist Farming Simulator 15, 22.
17 Jahre. Also schon lange. Lange. Ich weiß auch nicht, was man da noch hinzufügen kann, weil das ist ja eigentlich eine erschöpfliche Formel. Ne?
Also, Alter, 2008 gab es den ersten. Wow.
15 Jahre. 13 Jahre. Und das ist ein sich nicht totlaufendes System. Ne? Also es funktioniert einfach.
Ja, es sind nach und nach immer mehr Tiere dazugekommen. Es sind, was haben wir da? Standardkarten, also verschiedene Umgebungen. Es gibt eine Farming Simulator League. Eine E-Sport-Liga für Farming Simulator. 2019.
Da gibt es eine E-Sport-Liga?
Da gibt es eine E-Sport-Liga. Ein Preisgeld soll dabei.
Wer am schnellsten mäht oder was?
Ich habe keine Ahnung. Also Wikipedia sagt das zumindest. Für den Landwirtschaftssimulator 2019 wurde die E-Sport-Liga Farming Simulator League von dem Entwickler Giant Software gegründet. Das Preisgeld soll sich dabei auf 250.000 Euro belaufen. Insgesamt sollen ab Sommer 2019 10 Turniere in unterschiedlichen Orten in Europa ausgetragen werden. Für die einzelnen Runden gibt es Punkte, die eine Gesamtwertung für das Endspiel ergeben und kleinere Preisgelder. Preisgeld beim Endspiel liegt bei 100.000 Euro.
Wahnsinn. Nicht schlecht, ne?
Das Finale wird auf der FarmCon 2020. Es gibt eine FarmCon? What?
Ja, das ist,
okay, das ist größer, als ich dachte. Deutlich größer. Okay. Krass.
Ja gut, ich meine, ne, warum nicht? Also, wenn die Leute das mögen. Es gibt ja, am Ende gibt es ja für alles immer irgendwas. Ne? Also, dass die Leute das, weißt du, es gibt ja für alles immer irgendeine Art von Phantom. Egal, was es ist. Für die schrecklichste Musik.
Ja, das stimmt.
Ich finde es immer erstaunlich, wenn Sachen, die ich ganz fürchterlich finde, also ja, mein Geschmack ist natürlich nicht exemplarisch für den deutschen Bundesbürger, aber ich bin immer wieder überrascht, darf ich das sagen? Ich glaube, wir kriegen Hass hoch 10 ab, wenn ich das jetzt sage, was ich in letzter Zeit, soll ich sagen, was ich in letzter Zeit, was super gehypt wurde, wirklich unerträglich schrecklich fand?
Oh, jetzt kommt's, jetzt machst du dir Feinde. Ja, Sarret?
Manskin?
Kennst
du Manskin?
Habe ich nicht mal von gehört. Gleich, ne?
Doch. Der deutsche Beitrag zum Eurovision Grand Prix, nee, deutsche Beitrag, der Gewinner
des diesjährigen. Ach, der italienische, da, ja, ah, okay, ja.
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 Da gibt es irgendwie einen ganz großen Konsens drüber, dass das Allertollste ever wäre und ich finde das wirklich fürchterlich. Also ich weiß nicht, warum mich das so triggert. Also die können, ist ja eine Männer-Frauen-Band, jeder kann die Musik machen, die er will. Aber wenn du mir das hingehalten hättest und jetzt gesagt, das wird im Jahr 2021 ein Erfolg werden, ich hätte gesagt, Alter, da wette ich mein ganzes Haus dagegen. Ich finde das gerade so von vorne bis hinten schrecklich. Aber
mich hat das auch sehr überrascht. Also, ich habe das so am Rande mitbekommen, die haben ja diesen Eurovision Song Contest gewonnen und ich habe das so gehört und dachte mir so, okay, das, also wahrscheinlich mache ich mich jetzt auch unbeliebt, aber das klingt so beliebig. Das
ist
so.
Beliebig. Ja, also erstmal ist es so auf Effekt getrimmt, also mit ihren Strapsen und ihrem Kajal und ihrem nicht so eindeutig. Ne? Ja, aber so, oh, das ist so. Das Lustige ist, es soll individuell wirken, dadurch, dass es ja so besonders ist. Auf der anderen Seite wirkt es dadurch aber genau wie du sagst, komplett beliebig, weil man super extrem, wenn man auch nur ein bisschen was mit unserem Geschäft zu tun hat, einfach hinter den Kulissen so dieses 12-köpfige Produktionsteam sieht, das sich die Scheiße ausgedacht hat.
Ja.
Weißt du, das ist halt so Retorte einer Retorte. So, wie kriegen wir jetzt einen Trend formuliert oder wie kriegen wir einen Trend hin? Und musikalisch ist es halt, also drückt es bei mir alle Knöpfe, die ich ganz schrecklich finde. Aber es gibt einen riesigen Markt dafür. Die Leute lieben das. Die machen Hallen voll, die ungleich viel größer sind als Hallen, die ich voll mache. Also muss, weißt du, Geschmack ist nicht, jeder muss ja den Geschmack haben, normalerweise liege ich oft richtig, wenn ich sage, das wird ein Trend. Weißt du, so bei einem Musik, ich kann eine Fernsehsendung sehe die 3 Minuten und sage, die wird funktionieren oder wird nicht. Oder ich kann eine Musik hören und sagen, ja, wird ein Hit oder wird's nicht. Bei Manskin weiß ich noch, wie ich diesen Eurovision Song Contest oder Grand Prix gesehen habe und dachte so, das ist mit Abstand das Schrecklichste, was ich je gesehen habe, das wird niemand mögen. Und die haben am Ende mit hoher Haushoch gewonnen. Haushoch.
Ja, das ist, Ich weiß es nicht. Also mir, also ich mag es auch nicht, ist nicht meine Musik, also trifft nicht meinen Geschmack. Kann aber trotzdem ja irgendwie in ihrem Genre oder in dem, was sie da tun, gute Musik sein. Ne? Also ich bin kein Musiker, ich kann das nicht beurteilen, ob das irgendwie Musik, also gute, handwerklich gute Musik ist oder nicht.
Ja, weißt du, nee, also dass die Gitarre und Schlagzeug spielen können, das ist jetzt, das zweifle ich ja gar nicht an. Das können die sicherlich und der Sänger kann bestimmt auch ganz gut singen, also das meine ich damit nicht, sondern ich finde einfach stilistisch, inhaltlich, finde ich das an der Grenze zu unerträglich. Das gleiche gilt aber auch, es gibt ja zum Beispiel eine riesige K-Pop-Welle. Weißt du, was K-Pop ist?
Ja, natürlich weiß ich, was K-Pop ist.
Ja, ey, ich wusste es bis vor kurzem ehrlich gesagt nicht.
Möchtest du dich richtig unbeliebt machen, dann sag mal irgendwas zum Thema BTS.
BTS, genau. Boah.
Dann wirst du jetzt. Ich finde die ja toll. Ich habe nie was von denen. Nein, ich habe keine Ahnung. Ist an mir vorbeigegangen, da bin ich zu alt für. Ich habe nie was von. Ich habe nie was von BTS gehört.
Fürchterlich. Absolute fürchterliche Kacke. Also wirklich ganz schrecklich. Lieber würde ich mir Manskin bis zum Ende meines Lebens.
So, das hier ist die Stelle. Ich möchte hier bitte einmal unterstreichen, dass das, was Sie dort hören, ist eine Einzelmeinung. Das ist eine Einzelmeinung des Herrn Bielendorfers.
Ich will mich lieber bei Manskin auf die Bühne setzen und mir ins Gesicht singen lassen von der kompletten Band. 24 Stunden am Tag. Ich würde mich lieber waterboarden lassen zu Manskin-Musik, als auch nur 3 Minuten diese unerträgliche K-Pop-Scheiße zu ertragen. Das ist wirklich das Allerfürchterlichste. Also diese komischen, androgynen, alle gleich aussehenden, gestylten Jungs, die diesen, ich weiß überhaupt nicht, ich verstehe es wirklich überhaupt nicht, Reinhard. Also da bin ich komplett raus.
Basti?
Ja, ich bin ein alter Cis-Mann, fick dich.
Nein, nicht du bist ein alter Cis-Mann, sondern schlicht und einfach, du wirst einfach nur alt. Oder du bist jetzt in einem Alter, in dem du alt bist. Das ist das gleiche Phänomen, das dein Vater durchgemacht hat, als du ihm irgendwie gesagt hast, hier Vater, hör mal, Nirvana. Und der sich dachte, was ist das denn? Warum geht der nicht arbeiten? Warum sieht der so abgeranzt aus? Was ist mit dem los? Was hört der da für einen Scheiß?
Ja, nimmt also, doch bestimmt Drogen. Und ja, man denkt also, so, auf jeden Fall das ist
genau,
nimmt der
Drogen. Das ist genau das gleiche Phänomen. Das macht jede
Ach,
Generation
Quatsch,
durch.
Und überhaupt
das ist,
nicht.
Doch, du bist einfach alt. Ich habe heute zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wo sie an mir vorbeigeflogen ist, eine witzige Band, die kommt auch so aus dem, also ich glaube, das ist kein J-Pop, sondern kein K-Pop, sondern J-Pop, also aus Japan. Broken by okay. the Scream.
Broken by the Scream.
Das ist auch, das ist nichts, was ich mir auf längere Zeit anhören kann, weil dafür finde ich es dann doch zu anstrengend. Aber ich fand es sehr witzig, wenn man die Band sieht und dann hört, was die für eine Musik machen.
Was machen die denn für eine Musik?
Das ist eine Mischung aus K-Pop und Death Metal.
Was?
Ja.
Okay.
Ja, es ist wirklich sehr schräg. Wir können was davon gerne auf die Liste packen. Gibt's bestimmt bei...
Nee, sollten wir vielleicht lieber nicht machen.
Was? Dann. Warum denn nicht? Das kann okay. man... Ach, guck mal, gibt's doch. Gibt's bei... super, ich kann die Titel nicht mal lesen, weil die auf Japanisch sind.
Wir können okay. ja mal was anspielen. Wir spielen mal was an, Reini. Warte.
Nein, das
aber
gibt doch...
Aber ich glaube, dass...
Nein.
Ja, das geht, glaube ich, auch nicht, weil wir gerade telefonieren.
Ja, das machen wir nicht. Aber hör später mal rein. Wir setzen auf jeden Fall irgendwas von denen auf die Liste. Ich glaube, es gab einen Song, der heißt Birthday. Fand ich witzig.
Hast du The Squid Game schon gesehen, Reini?
Ja, sicher habe ich The Squid. Ach, scheiße. Ich verbringe zu viel Zeit mit dir. Squid Game habe ich gesehen.
Ich habe erst die ersten 2 Folgen gesehen, 2,5.
Ja.
Ist schon nicht schlecht. Nee, aber
ist sehr gut. Abgesehen davon.
Ja, aber ich spüre jetzt schon wieder die absurde koreanische Endsituation kommen. Das ist nämlich bedauerlicherweise immer das Gleiche. Ich bin ja großer Verfechter des Films Old Boy aus der Mr. Vengeance Trilogie. Einer der bekanntesten seit Parasite oder vor Parasite koreanischen
genau.
Filme überhaupt
bekommen hat, ein amerikanisches.
Genau,
ne?
Mit Josh Brolin. Und diese Filme leiden immer unter der gleichen Sache, nämlich, dass wir als Mitteleuropäer nicht in der Lage sind, deren Kodi zu verstehen. Weil die Begründung,
Kodi?
Warum
Kodi
irgendetwas.
Ist ein Laden.
Ja, keine Ahnung, was ist die Mehrzahl von Kodex?
Warte mal, ich google das. Ich will schlau aussehen. Ein Kodex oder Kodex, Mehrzahl Kodizes.
Kodizes.
Ja, mit Z, Kodizes.
Also deren Kodizes zu verstehen, ist uns nicht möglich. Dementsprechend ist die Begründung, warum die Sachen in diesen Filmen passieren, für Europäer einfach nicht nachvollziehbar. Bei Oldboy habe ich am Ende gesessen und gedacht, was? Was? Deswegen? Was? Ne, also das ist so, weil er ihm, keine Ahnung, bei Aldi in einer Schlange vorgedrängelt hat, zerstört er das Leben des anderen für immer.
Ja, man
so,
muss
und du
Prinzipien
so,
haben. Ne?
Das ja, ja.
Muss
aber das
durchziehen.
Ist, und ich spüre bei dieser Serie auch, dass sowas kommen wird. Aber du kannst ja einmal den grundsätzlichen Plot erzählen, damit man nachvollziehen kann, worum es zumindest der ersten Folge geht.
Es geht darum, wir haben einen Protagonisten, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der ist auf jeden Fall abgebrannt, bis zum geht nicht mehr, hat Spielschulden bis zum Anschlag. So viel, dass er teilweise schon seine Mutter beklaut. Er ist auch spielsüchtig, also er geht dann auch mal wieder spielen. Hat auf jeden Fall harte Geldprobleme und irgendwann geht es an seine Gesundheit, weil er halt Kredithaien Geld schuldet. Ne? Also kurz gesagt, er hat Geldprobleme und ist verzweifelt. Dann trifft er an einer U-Bahn-Station einen jungen Mann im Anzug, der ihm anbietet, mit ihm ein Spiel zu spielen. Und zwar ein Spiel, wo er so ein gefaltetes Briefchen nimmt. Das scheint was Koreanisches, also so ein koreanisches Spiel zu sein, was man da irgendwie kennt. Ein rotes und ein blaues, und einer wirft oder legt sein Briefchen auf den Boden und der andere versucht mit seinem Briefchen da so drauf zu werfen, dass das ursprüngliche, das auf dem Boden liegt, umgedreht wird quasi. Ne? Wenn er schafft, hat er gewonnen. Also so ein kleines, also man könnte sagen, so ein typisches Kneipenspiel, würde man in Deutschland sagen.
Genau.
Und derjenige, der es mit ihm spielt, bietet ihm immer einen relativ hohen Geldbetrag an, wenn er denn gewinnt bei jeder Runde, und wenn er verliert, muss er sich dafür eine runterhauen lassen. Ja, also im Grunde für ihn nichts Schlimmes. Ne? Im Nachhinein, also beziehungsweise nach dem Spiel, wird ihm irgendwann so bewusst, oder im Laufe, ich glaube, der ersten ein, zwei Folgen, dass er da im Grunde ja seinen Körper verkauft. Ne? So ein bisschen, weil er das Recht auf die Unversehrtheit seines Körpers verkauft, wenn er halt verliert, weil er sich eine runterhauen lässt, also ohne Probleme. Auf jeden Fall spielt er mit dem Mann ein bisschen, bis er ein bisschen Geld zusammen hat, und bekommt von dem dann so eine Visitenkarte überreicht, wo eine Telefonnummer draufsteht, wo er anrufen soll, wenn er denn spielen möchte, ne, um halt mehr Geld. Diese Telefonnummer gab es in den USA übrigens wohl wirklich, weswegen Netflix einen riesigen Shitstorm bekommen hat, und ich glaube sogar eine Klage, weil der Mensch, dem die Telefonnummer gehörte, andauernd angerufen wurde. Aber das ist nur eine Nebengeschichte.
Deswegen wurde in Amerika ja schon vor 50 Jahren die 555 als Vorwahl eingeführt.
Richtig. Die Karte
hat so. Das kennt man bei den Koreanern
nur nicht. Also auf der Karte steht nicht viel drauf, nur die Nummer, und auf der Rückseite sind die PlayStation-Symbole. rein zufällig.
Seltsamerweise, ja.
Ja, nein, das ist, das soll.
Es ergibt sich aus dem Logo der Serie, aber es sieht einfach krass aus wie die PlayStation.
Ja, genau. Aber es ergibt sich tatsächlich aus dem Logo der Serie. Squid Game ist auch, das wird ganz am Anfang in der ersten Folge beschrieben, so ein Kinderspiel. Eigentlich, wo so
genau, so ein bisschen wie Bräumchen wechsel dich im
Ja, genau, Deutsch. Wo so ein Oktopus auf dem Boden gezeichnet wird als Spielfeld und die Kinder da drin dann verschiedene Ziele erreichen müssen, bla bla. Also so ein Kinderspiel. So, der geht dann darauf ein und sagt, ja, ich möchte gerne spielen, also Geld, und dann, also er ruft da an und dann wird ihm gesagt, sie werden dann und dann abgeholt. Dann steht so ein Wagen vor der Tür mit so einem maskierten Menschen vorne drin. Er steigt ein, da sitzen auch noch andere Leute drin, die Tür geht zu.
Heini, du erzählst den Plot dieser Serie wirklich sehr detailliert, also du solltest jetzt keine 40-seitige Reklamabfassung darüber, es geht einfach darum, was da passiert.
Dann mach es kürzer. Irgendwann wacht er auf, da sind ganz viele andere Leute, alle haben nur eine Nummer und die spielen Kinderspiele darum, 6 Stück.
Ja, und aber es wird nicht weiter spoilern. Also sie spielen Kinderspiele gegeneinander.
Um Geld.
Um Geld, genau. Es geht darum, nachher eine, das ist ganz lustig in der Serie, weil es geht immer um koreanische Won. Und ich wette, jeder, der diese Serie guckt, zückt irgendwann sein Handy und nimmt den Währungsrechner raus, weil das so absurde Beträge sind. Also einer von denen hat dann irgendwie 6 Milliarden Won Schulden.
Ja.
Das entspricht aber dann so deutschen oder Amerika oder Dollar oder Euro irgendwie 600.000 oder 800.000
Euro. Also ein Euro sind 1.300 Won in etwa oder 1.400.
Genau,
also
da ist ein krasser Gap zwischen Won und Dings. Deswegen haben die alle, also alle Figuren, die dort auftauchen, die bei diesem Spiel mitmachen, machen das alle wegen Geld. Und alle Figuren haben Schulden und dann halt in so Beträgen, die man aber als Europäer nicht verstehen kann. Also,
nee, so denkst, Milliarden.
Ja, ich habe 47 Milliarden Won Schulden. Denkst du, wow, okay, du bist am Arsch, Kollege. Also wirklich, am Ende sind es dann trotzdem 2 Millionen Dollar oder so. Aber
ja, du kannst
so
ganz grob über den Daumen kannst du sagen, 1 Million Won sind 1.000 Euro.
Ganz grob, genau, ja. Das kann man sagen. Ne? Und dann 1 Milliarde wären dann also 100.000 Euro. Aber, oder? Nee.
Eine Million Euro. Muss 3 Nullen hinten streichen, wäre 1 Million.
1 Million, ja, 1 Million. und ja, also ich finde bisher macht sich das gut an. Ist irgendwie auf dem Weg, die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten zu werden.
Oh, echt?
Das finde ich jetzt übertrieben, weil es ist einfach eine ganz nette, unterhaltsame. Und das muss man sagen, das jetzt ohne inhaltlich zu spoilern, aus dem Stand unfassbar gewalttätige Serie. Also ja. Die ersten 30 Minuten passiert gar nichts Gewalttätiges. und oder sehr wenig. Und dann ist es so ein reines Massaker, wo du so denkst so, okay.
Oh, ja, steht wow. So in der Tradition von, also es gab ja früher schon eine Menge solche Filme und so, also der Klassiker Battle Royale.
Den habe ich nie gesehen, aber in, also ich weiß natürlich, worum es in Battle Royale geht, weil ich Battle Royale Spiele kenne. Und ein bisschen so in die Richtung geht's ja auch, ne? Also
ja, so ein ganz klein bisschen.
Dass wobei da Battle Menschen Royale gegeneinander um ihr Leben kämpfen, wenn man so will.
Ja, jetzt hast du gespoilert. Aber egal.
Ja, das war ja wohl komm schon. Das war ja wohl von Anfang an klar, dass das, also dass die jetzt nicht Kinderspiele spielen, einfach so. Das ist dem Zuschauer schon relativ früh klar. Aber die Konsequenz, ja, mit der das so durchgezogen wird, die fand ich beachtlich. Also, dass man so denkt, so, wow, okay, wow.
Ich fand es faszinierend, wie, wie routiniert das durchgezogen wird, so nach klaren Regeln. Du hast dich bewegt, da wird nicht mehr diskutiert oder so, ne? So, ja, aber ich könnte doch, nee, direkt erschossen. Das ist wie auf dem Amt.
Du hast dich bewegt, du bist gefeuert, genau, ja, so in der Richtung.
So in etwa.
Weißt du, was zurückkehrt? Raus aus den Schulden, wo du gerade Amt sagst, habe ich gestern gelesen. Raus aus den Schulden, meine Lieblingsserie überhaupt, die ich am liebsten geguckt habe auf mein RTL, war immer Raus aus den Schulden. Echt? Mit Peter Zwegert. Hast du wahrscheinlich nie gesehen, ne?
Nee, habe ich nie gesehen. Aber ich wollte auch, ich kann dir nachher mal von meiner Lieblingsserie erzählen. Oder von meiner Lieblingssendung. Ist ja eher eine Sendung als eine Serie. Auch auf RTL, ich, also, damals.
Raus aus den Schulden, musst du dir vorstellen, Peter Zwegert, immer eine Laune, wie als wenn seine Frau, also als wenn er gerade seine Frau beim Bumsen mit einem kompletten Kegelclub erwischt hätte, fährt in irgendwelche ostdeutschen Plattenbauten, um Leuten, die zwar auf 40 Quadratmeter wohnen, aber trotzdem aus irgendeinem Grund einen 700.000 Euro Kredit laufen haben, um ihren Lamborghini vor der Tür zu bezahlen, zu erklären, dass es arbeitslos keine gute Idee ist, 700.000 Euro Schulden zu haben. Er kommt immer rein, sagt so, ja, zeigen Sie mir doch mal was, ja, ich muss mir mal Ihren Lebensstandard angucken. Und dann laufen die halt so durch ihre Wohnung und da hängt, also dann, sie ist irgendwie seit 12 Jahren arbeitslos, er arbeitet irgendwie als Aushilfskraft im Lager, sie haben aber einen 90 Zoll Fernseher und fahren halt einen Mercedes tiefer gelegt und haben irgendwie, werden gerade, also ihnen wird schon der Strom draußen abgedreht und dann muss Peter Zwegert da immer eingreifen und dann hat er früher immer sein Flipchart rausgeholt und hat denen erklärt, warum sie pleite sind. Meistens hätte es gereicht, ihnen zu sagen, dass sie Idioten sind, aber der hatte immer so eine fürs Privatfernsehen völlig ungewöhnliche Menschlichkeit. Der war so ein richtig stoffliger, menschlicher, so ein Typ, wie er in jedem Amt sitzt, so, aber der Nette, der im Amt sitzt.
Der einem helfen
und
möchte.
Und rauchte auch die ganze, der einem helfen möchte, genau. Saß auch da und dann gab es immer diese Anmoderationsstimme, er ist Peter Zwegert, er ist der Einzige mit der staatlichen Zulassung. Der ist so, wow, er hat die staatliche Zulassung. Und man hatte so das Gefühl, dass für diese ganzen Hilfsformate, die es eine Zeit lang gab, von mir aus Helena Fürst und was weiß ich, dass er einer der ganz wenigen war, den man wirklich abnahm, dass es ihm grundsätzlich wirklich darum ging, Leuten aus der Scheiße zu helfen. So. Mhm. Und das habe ich sehr gerne geguckt. Und jetzt kommt das zurück, aber ohne ihn. Ja. So mit so einem Schlemiel, so einem Düsseldorfer Schuldnerberater, der dann irgendwie schon auf so, ich war auf der Homepage, weil ich gucken wollte, was ist das für einer? Irgendwie Stiljaris Kramphausen oder irgend so ein Scheiß heißt der. Und auf seinem Profilbild hat er dann direkt erstmal eine Rolex um und legt so den Arm aus dem Mercedes raus.
Ja, das
und
ist sehr weiter, unsympathisch.
Weiter,
ne?
Weg, also ja, total. Weiter weg von Peter Zwegert, dem Mann, der irgendwie immer aussieht, als wenn er gerade kalten Kaffee getrunken hätte, der auch nach kaltem Kaffee riecht wahrscheinlich, kann man nicht weg sein als Stellaris Kramphausen.
Ich hab gerade mal Peter Zwegert gegoogelt, weil ich wissen wollte, wie der aussieht und ja, doch ist mir ein Begriff, habe ich gesehen, also ich habe nie eine ganze Folge gesehen, aber mal Werbung dafür oder ähnliches und Google schlägt einem ja immer so ähnliche Fragen vor, ne?
Bei Peter Zwegert ist es diesmal,
was ist eigentlich aus Peter Zwegert geworden, ist die erste Frage. Die zweite, ist Peter Zwegert krank? Und die dritte, wo wohnt Peter Zwegert? Das klingt schon so ein bisschen wie eine Drohung, oder?
Ja, ein bisschen. Also vielleicht waren auch nicht alle mit der Beratungsleistung einverstanden, das weiß ich jetzt nicht. Aber was auf, also ich hatte immer das Gefühl, dass der sich Mühe gegeben hat und ich hoffe mal, er ist fit. Könnte aber auch sein, dass er nicht mehr ganz so fit ist, weil er hat wirklich sehr viel geraucht.
Also, ja, der, ich glaube, der ist auch wirklich krank und so, aber Ja.
Er ist mittlerweile 71. 71, Peter Zwegert, egal wo du bist, wir denken an dich. Du warst ein guter Bursche. Du wirst nicht ersetzbar sein. Du wirst uns fehlen.
Diplom-Sozialpädagoge ist er.
Das kann ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen. Ja. Obwohl doch, so Lehrer vielleicht schon. Aber der hatte sowas Kotteriges, auch wie er den Leuten dann immer erklärt hat irgendwie und dann immer diese Ruhe hatte. Ich mochte ein paar dieser Sendungen, die damals liefen. Ich mochte auch Christian Rach immer sehr gerne. Ich habe dem das auch gesagt, als ich ihn mal getroffen habe. Christian Rach ist ein studierter Mathematiker.
Echt?
Und ein sehr kluger Bursche. Ja, ja, so der weiß schon, was er tut. Studierter Mathematiker. Und den fand ich immer so lustig, weil eigentlich war ja jeder Fall gleich zu lösen bei Christian Rach. Der kam halt in so eine griechische Grillstube, wo so eine traurige Flasche, ja, so Imygikos, 7 Liter, weißt du, in so Frauenform oder so Aphroditeform oder so Säulenform im Fenster steht. Daneben so eine alte Plastikpalme, in der noch so ein Stück Gyros drin hängt. Und dann immer erstmal so mit den Händen so rumgewedelt und gesagt, ah, hier müssen wir was an der Deko ändern. Und dann kamen irgendwie so vier Teams und haben dann aus dieser griechischen Grillstube einfach so ein High-Class-Grillladen gemacht. Das habe ich auch ganz gerne gesehen, da habe ich Spaß dran gehabt.
Weißt du, was früher meine Lieblingsshow auf RTL war?
Die Supernanny.
Nee, Wie bitte? Das ganz,
Wie
ganz
bitte
alt.
Mit Gerd Müller-Gerdes?
Kann sein, ja.
Ja, natürlich, Wie bitte? Mit dem Postträger Ingo. Und ja, aber Reini, das kannst du dir heute auch nicht mehr ironiefrei angucken, weil das ist auch ganz schlecht gealtert.
Wahrscheinlich nicht, also es lief bis 1999. Ich fand das früher aber witzig.
Ich habe auch leidenschaftlich gerne Wie bitte geguckt, das stimmt, das waren die 90er.
Ich wünsche es mir heute manchmal zurück, also ich habe gerade so eine leichte, Kundenservice-Abfuck mit der Fidor-Bank. Das ist so die Hölle, ne?
Die große Bitcoin-Bank, die Fidor-Bank.
Ey, für Drecksbank. Entschuldige.
Erklär einmal ganz kurz, was Wie bitte war.
Achso, Wie bitte. Wie bitte war ein Comedy-Magazin-Verbrauchersendung, wenn man es so nennen möchte, wo drei Leute plus ein Moderator, der noch ein bisschen abseits stand, immer.
Gerd Müller-Gerdes, letztes Jahr, glaube ich, erst gestorben. Ja, also, was heißt erst? So alt war der noch gar nicht, aber.
Also, sich immer, also immer Geschichten erzählt haben, nachgespielt haben und halt inszeniert haben von irgendwelchen Ämtern, wo was nicht richtig lief, ne? Irgendwelchen, also ein Dauerrenner war immer die Telekom, ne? Die halt unfähig war. Das waren dann die drei mit den Mützen. Dann haben die sich alle drei so eine Telekom-Mütze aufgesetzt und haben halt einen auf Telekom-Mitarbeiter gemacht. Und es ging darum, dass sie so die Kommunikation mit Ämtern oder halt mit großen Firmen und so mal aufgezeigt haben, wo es halt häufig mal absurd wird. Und irgendwann, also in den späteren Folgen, gab es auch noch einen Außenreporter, der den, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, den Pannemann der Woche oder sowas? Irgend so ein Ding, der Pannemann. Also den Pannemann als Preis, also als Negativpreis verliehen hat.
Der Pannemann, ja, ich erinnere mich. Ja,
von Theo West, verliehen von Theo West.
Theo West, und ich glaube, Theo West hat irgendwann einen Abdreher gekriegt. Ich kriege nicht mehr ganz zusammen, was es genau war. Aber es war auf jeden Fall, irgendwas ist passiert bei Theo West, dass er dann nicht mehr, sagen wir mal so, dass er heute nicht mehr so oft vorkommt. Ich weiß nicht genau, was er gemacht hat, aber es gab, glaube ich, irgendwie so zumindest einen kleinen Skandal um ihn. Ich kriege es aber nicht mehr zusammen.
Ah, das kriege ich auch nicht hin. Und Google spuckt auch nichts aus, aber
er war als Postmann oder Mahnman unterwegs. Ja. Das finde ich auch geil. Der Mahnman.
Ja, aber ich fand Wie bitte echt ganz nett und halt auch ganz witzig, weil da passieren ja wirklich absurde Sachen. Ne? Also die Kommunikation, die ich zum Beispiel gerade mit der Fidor-Bank habe, die hätte Loriot nicht besser schreiben können. Wirklich nicht. Also,
worum geht's denn da?
Folgendes. Das ist ein Geschäftskonto von einer Firma, das wir dort haben. Und diese Firma ist umgezogen. Na, außerdem ist noch der unglückliche Umstand dazu gekommen, dass ich ein neues Handy habe. Keine neue Nummer, sondern nur ein neues Gerät. Folgendes. Nummer eins, man loggt sich bei der Fidobank ein, will sein neues Gerät als in Anführungszeichen sicheres Gerät verifizieren und die App tut nichts anderes als 10 Sekunden lang zu rödeln und dann zu sagen, ups, da ist wohl ein Fehler passiert, versuchen Sie später nochmal. Ich hasse ja Fehlermeldungen, die nicht sagen, was schiefgelaufen ist, ne, sondern einfach nur, ups, hier ist etwas schiefgelaufen. So, ja, danke, du dummes Pissgesicht. Würdest du mir wenigstens sagen, was, irgendwas, irgendein Fehlercode wenigstens, ne, irgendetwas. Egal, das hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Da habe ich gedacht, okay, ist ja kein Problem, schreibst du denen mal kurz. Ne, habe ich denen geschrieben, so hier, schönen guten Tag, übrigens, ihre Authentifizierung funktioniert nicht ordentlich, ich kann kein neues Gerät registrieren und ich mag es zwar gern, wenn mein Konto sicher ist, aber mich immer mit 2 Handys einloggen zu müssen, finde ich ein bisschen aufwendig. Ne? Also das alte Gerät, das noch als sicheres Gerät verstanden wird und das neue, auf das dann die SMS kommt mit der TAN, ne, ist irgendwie schwierig. Habe ich eine Nachricht zurückbekommen. Sehr geehrter Herr Remford, leider schreiben Sie uns nicht von der E-Mail-Adresse, die bei uns hinterlegt ist. Leider können wir aus Sicherheitsgründen Ihre Anfrage nicht beantworten. Daraufhin habe ich mal geguckt, welche E-Mail-Adresse ist denn bei denen hinterlegt und habe gesehen, eine E-Mail-Adresse, die es gar nicht gibt, sondern die nur eine Weiterleitung ist. Ne? Es ist von einer meiner Domains, die ich besitze, eine Weiterleitung von einer E-Mail-Adresse, sondern kein richtiges E-Mail-Postfach, sondern alles, was auf diese E-Mail-Adresse geschickt wird, wird auf ein anderes E-Mail-Konto von mir weitergeleitet. Habe ich denen geschrieben, schönen guten Tag, Damen und Herren. Leider kann ich Ihnen nicht von der ursprünglichen E-Mail-Adresse schreiben, denn diese E-Mail-Adresse ist nur eine Weiterleitung auf diese E-Mail-Adresse hier, von denen ich gerne also Ihnen schreibe. Habt ihr noch einen Screenshot mitgeschickt vom Online-Banking, in das ich gerade eingeloggt bin, wo die andere Adresse hinterlegt ist. Darauf schrieben sie mir zurück, sehr geehrter Herr Remford, ein Nennen der richtigen E-Mail-Adresse reicht leider nicht aus und sie schreiben uns von der falschen E-Mail-Adresse aus, deshalb können wir ihre Anfrage nicht beantworten. Wenn sie auf ihre E-Mail-Adresse nicht mehr zugreifen können, dann schicken sie uns doch bitte einen handschriftlichen Auftrag. So, habe ich gedacht, okay, ist ja meine Domain, dann richte ich mir da eben mal schnell ein E-Mail-Postfach ein, damit ich von der in Anführungszeichen richtigen E-Mail-Adresse schreiben kann. Habe ich dann gemacht, habe denen gesagt, schönen guten Tag hier.
Diese Geschichte ist wahrscheinlich anstrengend, sie zu erleben, aber sie sich anzuhören, ist auch ganz schön anstrengend.
Ja, Moment, ich fasse es kurz. Es ging dann darum, ich habe von der richtigen E-Mail-Adresse geschrieben, habe dann denen einen Handelsregisterauszug geschickt für die neue Adresse. Das hat alles funktioniert und mitten in der Konversation, es war die 3. oder 4. Mail, die schon hin und her ging, kam als Antwort zurück, wahrscheinlich weil es beim neuen Sachbearbeiter lag oder so. Leider schreiben sie mir von der falschen E-Mail-Adresse. Ich hätte schreien können. Also ich hätte wirklich schreien können. Ich hatte so die Schnauze voll und habe mir dann irgendeinen Zettel genommen, der auf dem Tisch lag, einen pinken Stift, hab da drauf geschrieben, bitte ändern Sie die E-Mail-Adresse in und dann meine richtige E-Mail-Adresse hingeschrieben, meine Unterschrift drunter, ein Foto von gemacht und denen geschickt mit hier ist Ihr handschriftlicher Auftrag, ändern Sie die fucking E-Mail-Adresse. Ne? Darauf habe ich dann heute eine Mail zurückbekommen mit vielen Dank für Ihre Anfrage. Leider können wir den Anhang Ihrer E-Mail nicht öffnen und haben deshalb keinen handschriftlichen Auftrag erhalten.
Oh mein Gott.
Das ist super geil.
Oh mein Gott.
Ich hab den, also
immer als ganz, was hast du es denn hingeschickt?
Als JPEG.
Als PDF oder?
Nee, als JPEG. Als JPEG.
Die können JPEG nicht öffnen?
Nein, die sind nur dumm. Die sind dumm und unfähig. Ich habe denen JPEG geschickt und in der E-Mail, die zurückkam, stand dann, bitte schicken Sie uns ein JPEG oder ein PDF. Es ist so ein Drecksladen, ne? Die sind einfach nur scheiße von Anfang bis Ende. Kann ich niemandem empfehlen. Beschissenste Bank, die ich je erlebt habe, mit großem, großem Abstand.
Der Reinhard, ich weiß nicht, ob man das überhaupt so öffentlich sagen darf.
Doch, kann man. Die sind halt scheiße. Okay. Die haben scheiß Kundenservice und die sind halt kacke. Ich kann niemandem empfehlen, da hinzugehen. Und wenn man da ist, sollte man gucken, dass man Land gewinnt, bevor man mal Service braucht. Und wenn mir jetzt irgendjemand sagt, ja, dann musst du zu deiner Sparkasse gehen, da hat man ja noch einen Ansprechpartner, du bist selber schuld, wenn du so eine Online-Bank nimmst. Ja, vielen Dank. Die Sparkasse, wo wir zuerst waren, ein Geschäftskonto aufmachen wollten, wollte, dass wir für alles, was wir irgendwie am Konto ändern wollen und für die Eröffnung, also, okay, kleine Nebengeschichte, die musst du noch kurz ertragen, die geht eine Minute. Schönen guten Tag, mein Name ist Reinhard Remford, ich habe hier meinen Gesellschaftervertrag, ich möchte gerne ein Geschäftskonto eröffnen.
Spielst du gerade, spreche ich überhaupt noch in meinem eigenen Podcast?
Ja,
spielst
machst du gleich.
Jetzt gerade die komplette Sparkassennummer?
Lass mich diese Geschichte kurz erzählen, weil unser Bankensystem ist einfach nur ein einziger Abfuck, die sind alle scheiße. wir haben unsere Firma gegründet, ne, und du brauchst dann ja, um die fertig zu gründen, brauchst sein Geschäftskonto, auf das du die Stammeinlage einzahlen kannst, damit der Notar ein Häkchen drunter macht und sagt, hier, Amtsgericht, tragen Sie mein Handelsregister ein. So, bin mit dem Gesellschaftervertrag zur Sparkasse und gesagt, schönen guten Tag, ich würde gerne ein Geschäftskonto eröffnen. Da guckt mich die Frau am Schalter an und meint so, da müssen Sie einen Termin machen. Da habe ich auch gefragt, warum? Ich bin doch jetzt hier und ich würde jetzt gerne ein Geschäftskonto eröffnen. Ja, bei Privatkonten geht das, aber für ein Geschäftskonto müssen Sie einen Termin mit einem Berater machen. Da habe ich mich umgedreht und gesagt, gut, dann suche ich mir eine andere Bank, haben Sie noch einen schönen Tag. Dann kam die Frau mir hinterher und sagte, nee, Moment, warten Sie mal, da hat bestimmt gerade jemand Zeit. Ne? Dann hatte doch plötzlich ein Berater Zeit, der dann eben mal kurz sagte so, ja, Herr Remford, ist überhaupt kein Problem, ich mache Ihnen die Unterlagen dann fertig, dann kommen Sie bitte morgen oder übermorgen beide Geschäftsführer bitte zur Unterschrift für die Eröffnung des Kontos vorbei. Dann sagte ich, Sie haben doch den Gesellschaftsvertrag gelesen, wenn nur ein Geschäftsführer anwesend ist oder ein Gesellschafter vertritt, der die UG, also wir haben eine UG gegründet, vollumfänglich, also auch für den anderen komplett, sie brauchen nicht beide Unterschriften, eine reicht. Nein, wir brauchen immer beide Unterschriften. Da habe ich gesagt, Ihnen ist bewusst, dass mein Kollege, mit dem ich diese Firma gegründet habe, 300 Kilometer fahren muss für diese Unterschrift. Ja, das können wir leider nicht ändern. Da habe ich gesagt, schön, ich suche mir eine andere Bank. Das ist die lokale Bank, zu der man gehen kann. Die sind alle Dreck, die sind alle scheiße. Entschuldigung.
Nee, das war's. Also das war deine,
das war's.
Ich hasse die Sparkasse-Geschichte.
Das war nicht die krasse. Das war der Grund, warum ich nicht bei einer lokalen Sparkasse zum Beispiel bin, weil die auch ungefähr 1970 stehen geblieben sind mit ihrer Infrastruktur und ihren Prozessen. Bah, Entschuldigung.
Vielleicht könnte Reinhard Remford ja mal eine neue Bank empfehlen. Wie wäre das? Da freut er sich. Dann hat er endlich eine Bank, der er vertrauen kann.
Ich habe diverse Konten. Ich müsste eigentlich mal wieder eine Datenauskunft bei der Schufa einholen. Du kannst ja einmal im Jahr dir kostenlos deinen Schufa-Eintrag angucken bzw. zuschicken lassen.
Ich weiß das,
lassen.
Reinhard, weil seit mein Schufa-Score auf 7 von 100 Punkten gefallen war und ich mir keinen Snickers mehr kaufen konnte am Kiosk, habe ich jetzt einen Dauerzugang zur Schufa. Das kostet 4 Euro im Monat. Ich kann jetzt theoretisch 6-mal am Tag meinen Schufa-Eintrag abrufen. Wenn
ich hole mir den immer im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung einmal im Jahr ab.
Ja, weil du ein alter Geizibär bist, aber in meinem Fall jetzt, ich habe da echt keinen Bock drauf gehabt auf die Diskussion. Das war so unfassbar ätzend damals. Und dann zur Postbank fahren, sich das da ausdrucken lassen, dann von so einem Mitarbeiter, der mich dann auch noch kannte und dann auf das Papier mit drauf guckte, auf dem Stand, warum ich nicht mehr Schufa-befähigt bin.
Ja, warum du ein schlechtes Score hast. Das ist ja das Geile, ne? Viele Leute denken immer, dass wir, also da haben wir damals, ich glaube vor, also mittlerweile machen wir das ja ein paar Jahre, als das passiert ist, haben wir da ja auch drüber gesprochen. Es gibt ja viele Leute, die glauben, das wäre eine Behörde, ne? Am Arsch, das ist eine private Firma.
Das finde ich übrigens eine Frechheit. Also, dass das nicht öffentlich bekannt ist, dass das eine Privatfirma ist. Da denkt doch jeder, das wäre eine Behörde. Jeder denkt das.
Ja, aber nein. Die Schufa ist einfach nur, die sind einfach nur vom Hobby her. Also, die sind so, ne, von sich aus scheiße. So wie Fibor.
Wie kann das überhaupt sein, dass das zugelassen ist, dass es irgendeine Privatfirma macht?
Ich habe keine Ahnung. Also im Grunde machen die ja nichts anderes, für Banken und so zu bewerten, ob du denn kreditwürdig bist oder nicht. Ich meine, wie willst
aber
du
dafür denen, brauchen die ja irgendein statistisches Mittel, das zu tun.
Ja, wie willst du denen das denn verbieten? Also
naja, aber damit, ganz einfach, damit sie das können, ne, also bewerten können, wer kreditwürdig ist.
Ja.
Die fahren ja nicht bei dir zu Hause vorbei und gucken, was für ein Auto du hast oder gucken, wie viele Ringe du am Finger hast oder so, sondern die müssen das anhand von Daten bewerten und diese Daten müssen sie erstmal erhalten. Und ehrlich gesagt möchte ich eigentlich nur, dass eine staatliche Organisation Zugriff auf meine Daten hat, nicht irgend so ein Hi-Yo-Pi mit einem Computer.
Ja, aber die Firmen, also die Banken, also die machen das ja im Interesse der Banken und so auch. Und die Bank kann ja durchaus sagen, ne, so ja, hier der bei uns ist der Herr Bielendorfer mit 500.000 Euro in der Kreide. Ne? Also ich würde an ihrer Stelle mal gut überlegen, ob sie denen einen Kredit geben oder nicht.
Ja, aber die haben ja nicht nur Zugriff auf Banken, die haben ja Zugriff auf so ziemlich alles, oder?
Nee, das ist gar nicht so, dass die wirklich, soweit ich weiß, gar nicht wirklich Zugriff haben, sondern dass die einfach Daten sammeln. Also das, was Google heute mit allem Möglichen macht, machen die halt schon seit den 70ern mit allen Verträgen, die du abschließt und allen Krediten, die du aufnimmst, wenn du irgendwo eine Rechnung nicht bezahlst und so. Die sammeln einfach Daten. Oh nee, die gibt's schon länger. Die gibt's seit 1927.
Echt? Ja. Wow, okay. Naja, grundsätzlich ist das ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass es Sinn macht, dass es irgendeine Instanz gibt, die guckt, ja, ist denn jemand, also hat jemand schon, weiß ich nicht, 10-mal versucht oder hat jemand 10-mal nicht Geschäftspartner bezahlt oder Waren, die er gekauft hat, nicht bezahlt. Ne?
Nee, prinzipiell das ist das ja auch vollkommen okay. Das, ne, das ist prinzipiell auch vollkommen okay. Die Schufa ist auch, ne, ist ja eine Aktiengesellschaft, die gehört im Großen und Ganzen halt am Ende den Banken und Kredit, also Kreditgenossenschaften oder was auch immer. Prinzipiell ist das okay. Was nicht okay ist oder was scheiße ist, ist, dass die dir ja einen Score zuweisen und niemand weiß, wie dieser Score zustande kommt. Also die,
und der kann essentiell für dein Leben sein, ne?
Ja, also richtig.
Niedriger also, Schufa-Score kann also, einfach.
Man weiß zum Beispiel nicht, ist es gut, keinen Kredit zu haben oder ist es schlecht, keinen Kredit in seinem Leben gehabt zu haben? Es ist nämlich.
Weil es gibt keine Transparenz bei der Vergabe
nee, genau,
dieser
null.
Punkte, ne?
Null. Also
stell dir mal vor, das, was mir da passiert, da ging es ja um Auto, ne? Das war ja jetzt. Es war scheiße in dem Moment, aber dann habe ich das blöde Auto halt so bezahlt, so, ne? Also
ja.
Ich hatte ja die Möglichkeit. Was mir damals passiert ist. Aber bei, wenn das jetzt um die Wohnung, die wir, in die wir gezogen sind, gegangen wäre und ich hätte die gekauft auf Pump und hätte diese Schufa, also wäre dann, keine Ahnung, beim Anwalt gewesen oder beim Notar, hätte die Verkaufsurkunde unterschrieben.
Auf Pump klingt so, als ob du dir eine Wohnung, also als ob man sich eine Wohnung kauft, die man sich eigentlich nicht leisten könnte, so auf Pump. Aber das ist ja bei einer Immobilie, die du kaufst, vollkommen normal. Niemand, der nicht gerade irgendwie zufällig Multimillionär ist, geht hin und sagt so, ich hätte hier gerne diese Wohnung, hier sind 300.000 Euro in einem kleinen goldenen Koffer. Ne? Sondern es ist ja normal, dass man eine Immobilie finanziert. Und
das ist normalerweise normal, genau.
Genau.
Aber stell mal vor, ich hätte die jetzt kaufen wollen, bin fest davon ausgegangen, habe alles eingestielt und kriege dann die Mitteilung, ey, aber Schufa-Score liegt bei 7/10, von 7/100, du kriegst hier keinen Cent von unserer Bank.
Ja.
Das wäre richtig scheiße gewesen. Und
ja. Dann
hast du auch, also bei besonders sowas wie dem Kölner Wohnungsmarkt, gar keine Möglichkeit mehr umzuplanen. Also da kannst du nicht zum Verkäufer sagen, ja, geben Sie mir bitte 6 Wochen Zeit, bis ich das mit der Schufa geklärt habe. Der nimmt sein Handy raus, ruft den nächsten Interessenten an und der kauft die Wohnung in 10 Minuten.
Ja.
Also das war damals mit dem Auto schon beschissen genug. Also weil das ist unangenehm, ganz unangenehme Situation.
Ja, das Es ist ja auch so, dass wenn du bei dem Schufa-Score ne, nicht weißt, was mit reingeht oder wie es bewertet wird, dann bedeutet das ja auch, dass der Schufa-Score zum Beispiel ohne Probleme zum Beispiel rassistisch sein kann, die Berechnung davon, oder ein Geschlecht bevorzugt oder eine gewisse Altersgruppe bevorzugt. Ne? Also es gab mal 2018 von der Open Knowledge Foundation, so eine Initiative, die ist Open Schufa. Da haben die quasi Datensätze von der Schufa von privaten Leuten gesammelt, so viel wie möglich, und haben dann versucht, aus den Datensätzen, die sie hatten, den Algorithmus quasi reverse zu engineeren. Also aus den Daten versuchen zu erkennen, wie denn der Algorithmus der Schufa was bewertet, um das irgendwie sehen zu können. Und was sie rausfinden konnten, war unter anderem, das Alter, Geschlecht, die Anzahl der Umzüge wirken sich auf deinen Schufa-Score aus.
Die Anzahl der Umzüge?
Ja, je nachdem, wie oft du umgezogen bist, ist halt schlecht. Also, oder auch junge Männer sind, also was unter anderem rauskam, war, junge Männer sind häufig schlechter gestellt. Also wenn du jung und männlich bist, hast du schon mal ein Problem.
Bei was? Bei
dem Schufa.
Finden von Wohnungen und Jobs und so?
Nee, bei deinem Schufa-Score. Dadurch geht dein Schufa-Score prinzipiell runter.
Okay, aber ähnlich wie bei Autoversicherungen.
Ja,
bei Autoversicherungen ist doch zum Beispiel so, dass du, dass es irgendwelche statistischen Mittel gibt zu sagen, ja, keine Ahnung, die meisten Unfälle, das sag ich jetzt nur irgendeine Zahl, werden von Männern zwischen 23 und 32 aus Ballungsgebieten begangen oder verursacht. Und dementsprechend kostet eine Versicherung für einen 32-Jährigen aus Berlin mehr als für einen 65-Jährigen aus Hückeswagen.
Aber da weißt du zumindest, woran es liegt. Ne? Wenn du so eine Autoversicherung jetzt, sagen wir mal, abschließt, weißt du, dass es jetzt, sagen wir mal, wenn du in einer Gegend wohnst, wo häufiger Unfälle passieren oder wo irgendwie die Kriminalitätsstatistik halt generell höher ist, weißt du, da wird die Versicherung ein bisschen teurer. Wenn du die Versicherung abschließt und du halt diese typischen Fragen hast, ne, wer fährt mit dem Auto, gibt es Fahrer, die jünger sind als 23, wird es auch teurer, weil die halt statistisch gesehen halt häufiger Unfälle haben. Ne? Aber da weißt du, woran es liegt, warum es teurer wird. Bei der Schufa ist das so, du hast plötzlich einen schlechten Score und weißt nicht warum. und wirst auch nie erfahren, warum. Der ist einfach nur da und das kann daran liegen, dass du irgendwie einmal zu oft umgezogen bist. Ohne dass du es weißt. Es hat nichts damit zu tun, also du kannst deinen, also deine Versicherung von deinem Auto kannst du halbwegs planen, ne, wie teuer sie sein soll. Oder du, also selbst wenn du sie nicht planen kannst, ist es aber halbwegs nachvollziehbar. Du hast ja auch die Schadensfreiheitsjahre, ne? Jedes Jahr, dass du unfallfrei fährst, wird es halt billiger und du weißt, dann rutscht das Ganze von den Beiträgen herunter. Bei der Schufa ist alles eine Blackbox. Ne? Kann sein, dass wenn du irgendwie, wenn dein Schufa-Score ist gerade 90, dann weiß ich nicht, stellst du dich auf den Tisch, packst dir dreimal mit der Hand am Kopf, drehst dich fünfmal im Kreis und plötzlich ist er 5 Punkte höher. Ne? Weil du weißt nicht, wie die den berechnen.
Irgendwie irre, ne, wenn man darüber nachdenkt.
Und wird auch nicht offengelegt, weil Geschäftsgeheimnis.
Schreibt ihr uns doch bitte mal eure beste Schufa-Geschichte. Das würde mich interessieren. In unsere Kommentare bei Alliteration am Arsch. Unter Prodigy könnt ihr Kommentare schreiben. Das würde mich interessieren, was euch mit der Schufa schon widerfahren ist. Reini, wir packen jetzt, bevor wir beide ins Bettchen gehen, wieder Löffelchen schlafen und ich an deinem Öhrchen knabber, noch ein bisschen Mucke in die Playlist. Was hältst du davon?
Sehr gerne.
Hast du einen Wunsch?
Ja, ich hätte gerne was von Broken by the Scream.
Broken by the Scream.
Such dir irgendwas aus. Klick irgendwas an, sieht alles witzig aus.
Broken by... Ach, dann nehme ich ihren Smash It. Ach, das sind Mädels, okay.
Das sind Mädels, jetzt, ja.
Dann nehme ich ihren Smash It. PT. Lustiges A. Jo,
ich kann es auch nicht lesen.
Elektrokasten, kaputtes E. Eine Gurke, ein F, das abknickt. Und nochmal eine Gurke. Sehr gut, das mag ich am liebsten. Das nehme ich gerne. Zur Playlist.
Was hättest du denn gerne für Jammermusik?
Na, warte, vielleicht, wenn du jetzt was vorstellst, vielleicht nehme ich die fantastische Band Kitty. Gibt es die noch? Kitty, da sind sie. Brackish. Die waren so Ende der 90er oder Anfang der 2000er, hatten die mal ein, zwei Hits.
Kitty Cat oder wie schreiben die sich?
Nein, K-E-T-T-I-E. Ich weiß nicht, warum jetzt auf dem Bandfoto irgendwie 10 Leute drauf sind. Kitty. Wow, das Album 2000, Spit. So, das waren eigentlich mal 4 Mädels. Die habe ich auch mal live gesehen, vor vielen, vielen Jahren.
Ah.
Und die, warte mal, was hier, hört man das irgendwie, wenn ich das anmache? Nee.
Ja.
Die sind komplett vorbei, da interessiert sich keine Sau mehr für. Aber egal, was soll's. Also, die habe ich damals sogar ganz gern gehört.
Das letzte Album ist wann erschienen? 2000? Ja, 2000. Gibt's die, wahrscheinlich gibt's die gar nicht mehr, oder?
2002.
Ah, 2002.
2002. Okay. Nee, 2004 sogar, aber ja gut, egal.
Bevor wir hier heute die Kiste zumachen, muss ich noch eine Kleinigkeit anmerken. Ich hatte dir in der letzten Folge erzählt, dass Amthor gegen die AfD seinen Wahlkreis verloren hat. Ich wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass das nicht ganz richtig ist. Den Wahlkreis hat am Ende nämlich die SPD gewonnen. Das war ein Aufholkrimi bei den Briefwahlunterlagen. Das habe ich, den Stand, den ich gesehen habe, der war wohl noch ohne die Briefwahlunterlagen, also die fertige Auszählung. Die SPD hat am Ende gegen die AfD mit 800 Stimmen mehr gewonnen. Also sehr knapp.
Wow. Okay.
Irgendwie 23,1 gegen 23,4% oder sowas.
Aber die, also AfD hatte trotzdem mehr, die AfD hatte trotzdem mehr als die CDU.
Ja, deutlich.
Bitter.
Ja. Bitter, bitter.
Bitter, bitter, bitter. Bitter, bitter, bitter. Das war wieder eine schöne neue Folge.
Bratwurst und Baklava, du dummes Arschloch. Oh. Das hier ist also, plötzlich ist das hier der Stiefkind-Podcast geworden. Ne? Das hier war der Podcast, der dich groß gemacht hat. Das war der, der war älter. Wir waren eher da. Trotzdem schätze ich den Özcan natürlich sehr. Ich finde das sehr unterhaltsam, den Part, den er da macht. Dich konnte man rauslassen, aber so ist es halt.
Danke,
wir haben dich
Reini.
Beide am Arsch.
Ihr habt mich beide am Arsch. Das ist das harte Schicksal. Ich würde dich natürlich nie mit Özcan Kosa. Du bist der Fette, er ist der Zwerg. Ich kann euch gar nicht verwechseln. Ihr habt wirklich nichts gemeinsam.
Boah, du würdest so leiden, wenn wir mal alle drei an einem Ort wären. Ne?
Vielleicht machen wir mal irgendwann was zusammen.
Ja, gerne. Da muss ich mich vorher mit ihm nur absprechen.
Können wir ja einfach auch. Gehen wir hin und machen mal was. Machen wir zu dritt einfach mal was. Gemeinsam.
Ja, das ist so, das hast du schön gesagt.
Willst du noch Tschüss sagen, Reini?
Nee, ich bleibe.
Wie, nee, natürlich sagst du unseren Hörern Tschüss, bist du doof?
Warum muss ich?
Jetzt sag Tschüss, sag
ja,
den
tschüss.
Hörern Tschüss.
Tschüss, liebe Hörer, es war mir eine Freude, dass ihr da wart.
So geht das.
Wir hören uns bald wieder.
So. Wir lieben euch. Wir lieben euch, ja. Reini, sag das einmal. Sag das doch, wirklich.
Was denn? Was?
So, ja, sagt, wir machen jetzt.
Mein Gott, ist das ein Gestotter. So, wir sind weg, macht's gut, ihr haltet das aus, ihr seid keine verweichlichen Pussys wie der Bielendorfer, ihr braucht nicht. Tschüss, wir haben euch alle so lieb. Macht's gut, wir hören uns in der Woche wieder.
Ach, fick dich und fickt euch. Tschüss.
Ich habe gelacht, aber unter meinem Niveau.